Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und heute haben wir Christiana Hennemann zu Gast. Christiana, lieben Dank für deinen Besuch hier.
Gerne, gerne.
Wir widmen uns im Schubmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal ist es, wie unterstützt Reha-Kind Familien mit Kindern mit Behinderung? Reha-Kind nennt sich selbst als Netzwerk der Kinderreha. Christiana, ihr möchtet Kindern mit Behinderung konkrete Hilfen bieten. Da kommen wir gleich auf jeden Fall einmal zu. Aber vorher möchten wir erst einmal auf einen anderen Punkt hinaus, einen ganz wichtigen Punkt. Ihr möchtet vor allem die Stimme sein für ja die Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die eben Reha-Unterstützung durch Hilfsmittel benötigen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Wie seid ihr da die Stimme?
Das ist eine gute Frage, weil es hat sich total weiterentwickelt. Früher waren wir die Stimme in fachlicher Hinsicht. Wir haben probiert, Hersteller von Kinderreha-Hilfsmitteln, daher kommt der Name auch, und die Fachhändler, also die Versorger vor Ort und Therapeuten und Ärzte zusammenzubekommen. Und inzwischen sind wir die Stimme auch in der Politik und in der Gesellschaft. Das muss man ganz deutlich sagen, weil diese kleine Gruppe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sage ich inzwischen wirklich mit Behinderung, haben einfach keine Präsenz in Medien nicht, in der Gesellschaft nicht und in den Köpfen der Politiker und Politikerinnen auch nicht. Und dafür sind wir da.
Und ich glaube, das ist das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer wieder ganz schmerzhaft am eigenen Leibe spüren eben, dass sie da wenig Unterstützung und wenig eine Stimme haben. Deshalb schön, dass wir heute einmal drüber sprechen können. Und ich habe so ganz blauäugig im Vorgespräch gesagt, naja, Christiana, wo ist denn jetzt deine Betroffenheit letztlich? Bist du Mama von einem Kind mit Behinderung? Und hast du gesagt, nö, bin ich gar nicht, ich habe da gar keine persönliche Betroffenheit. Was ist denn deine Motivation eigentlich, sich einzusetzen? Du bist nämlich als Gründungsmitglied von Anfang an mit dabei.
Ja, ich bin als Journalistin damals aus einem Fachverlag für Kinder-Frühförderungsliteratur angesprochen worden, ob ich mir so etwas wie einen Verein Reha-Kind vorstellen könnte und ob ich meinte, dass so etwas vielleicht fehlt. Mhm. Und ich fand das genau so, weil ich fand schon damals, dass die Kinder und Jugendlichen gerade so rund um die Jahrtausendwende, als man das erste Mal den Blick auf die demografische Veränderung der Gesellschaft richtete und immer mehr alte Menschen kommen sah, sage ich jetzt mal ein bisschen leger, da fand ich es besonders wichtig zu sagen, ja, aber wir müssen am anderen Ende anfangen. Wir bauen Zukunft, wir machen Zukunft, wir gestalten Zukunft. Den Kindern steht sie gesetzlich zu und über Moral und Ethik und sowas müssen wir überhaupt nicht sprechen. Das ist selbstverständlich.
Also bist du von Anfang an mit dabei und von Anfang an mit dabei war auch Ernie Schuchmann. Mhm. Deshalb ist auch eine besondere Verbindung zwischen Schuchmann und Reha-Kind. Die wollen wir heute natürlich auch nicht unter den Teppich kehren. Andrea, die Geschichte kannst du uns, glaube ich, ganz gut erzählen.
Ja, ich versuche das auf jeden Fall. Wenn ich das richtig verstanden habe, Christiana, und du machst das dann nochmal richtig, wenn ich einen Fehler mache, ist es tatsächlich so gewesen, dass einige Hersteller nicht so zufrieden waren, wie sie ihre Produkte im richtigen Leben wiedergefunden haben und gesagt, wir geben uns solche Mühe, gute Hilfsmittel herzustellen und dann werden die nicht richtig angewandt und haben gesagt, ah, da fehlt einfach ein Schritt dazwischen, dass Leute speziell geschult werden. Mhm. Und das war, glaube ich, ein wichtiges Motiv am Anfang von Reha-Kind zu sagen, wir möchten eine große Kompetenz haben, dafür, dass Hilfsmittel für Kinder auch so angepasst werden, dass die dieser Einzigartigkeit der Kinder folgen, dass die nämlich wachsen und dass sich auch die Krankheitsbilder verändern. Das ist ja gründlich anders als in der Erwachsenenversorgung. Ja, und damit hat es, glaube ich, angefangen mit den Reha-Kind-Fachberatern und einem sehr agilen Vorstand, wo eben Ernie Schuchmann ihr Engagement eingebracht hat, Christiana schon da war und Heiko Körchel von Thomashilfen. Und die haben ja viel Power auf die Straße gebracht und in die Szene gebracht und eben das gemacht, was es heute ist. Und das ist ja, wie du sagst, viel mehr geworden. Den Reha-Fachberaterbereich gibt es groß wie nie, wenn ich es richtig verstehe. Und als ihr gerade darüber gesprochen habt, worum geht es, Kinder sichtbar machen, dann denke ich immer, wenn ich so das Fernsehen anmache, Zeitschriften gucke, dann sehe ich überall immer schon ein Rollstuhlkind jetzt. Ne? Das ist so inklusiv und das ist ganz anders als vor 5 oder vor 10 Jahren geworden. Aber das, was Reha-Kind so auszeichnet, diese Lobbyarbeit zu machen und in Berlin vor Ort zu sein und vielleicht nicht so sichtbar und plakativ mit bunten Bildern zu sein, aber das Bewusstsein von Entscheidern zu schärfen, Das gefällt mir unglaublich gut, wie stark der Bereich geworden ist. Aber da bist du ja viel, viel mehr drin als ich.
Lass uns doch da auf jeden Fall nochmal drüber reden. Was sind denn da jetzt gerade, wenn du dich auch in der Politik für die Sichtbarkeit einsetzt, die Themen, die ganz aktuell auf der Agenda stehen für dich?
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil wir zunehmend Anrufe von Eltern haben. So innerhalb der letzten Jahre sind es fast 900 im Jahr geworden, im letzten Jahr, die einfach keine Hilfsmittelversorgung oder auch keine entsprechende Pflege oder Reha für ihre Kinder bekommen mit Behinderung. Und es ist eben nicht nur das Rolli-Kind, es ist zum Teil das leichte Kind mit eventuell leicht motorisch behinderte Kind mit eventuell kognitiven Einschränkungen, aber es sind auch Kinder mit mehreren verschiedenen Baustellen in ihrem Leben und die man aber einfach komplett und auch als Ganzes sehen und auch mit ihnen gemeinsam behandeln muss. Und diese Eltern sind völlig verzweifelt, weil der medizinische Dienst ständig irgendwelche Gutachten schreibt über ihre Kinder, ohne die jemals angesehen zu haben. Die Ärzte sind verzweifelt und Ärztinnen natürlich auch, weil sie Begründungen schreiben müssen ohne Ende und da viel weniger Zeit für die Menschen haben, aber viel mehr für den Papierkram. Und das alles geht gar nicht. Und ich finde, das muss man den Politikern und Politikerinnen auch bewusst machen, weil die meinen ja, es steht alles fein im Gesetz und dann wird das schon so passieren. Und ganz so ist es halt nicht mit unseren verschiedenen Kostenträgern. Das ist auch ein schwieriger Punkt. Aber die Krankenkassen agieren da oft ganz schön restriktiv.
Ein Thema würde ich total gerne noch ansprechen. Du hast gesagt, das möchte ich mal gerade zitieren aus dem Vorgespräch, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, vor allem die Mütter von Kindern mit Behinderung surfen Vollgas in die Altersarmut. Ist das wirklich so krass?
Ich glaube schon. Es hat zwei Seiten. Zum einen kriegen wir durch die Anrufe und den Kontakt mit den Eltern mit, wie viele Mütter auch alleinerziehend mit den Kindern sind, weil einfach über die Belastungen des Lebens mit einem Kind mit Behinderung die Ehen oder die Partnerschaften auseinandergegangen sind. Und diese Mütter müssen für das Kind kämpfen. Die Geschwister gehen ein Stückchen unter in der Beachtung und müssen natürlich ihre Jobs machen. Und es ist inzwischen so, dass viele junge Mütter mit guten Ausbildungen einfach in ihren Berufen nicht arbeiten können, weil sie Vollgas mit Kinderpflege und Fight um Hilfsmittel und um Reha-Aufenthalte und so weiter beschäftigt sind. Das können wir uns angesichts des Fachkräftemangels, finde ich, nicht erlauben. Und wir können es auch nicht angesichts der Entwicklung unserer Renten und Altersentwicklung unserer Bevölkerung.
Wie ist das ganz konkret? Was machst du dann? Also wenn du sagst, okay, da ist so ein Missstand, ich bekomme den jetzt mit von Müttern, von Eltern, die bei uns anrufen. Wie trägst du den in die Politik rein?
Also zunächst mal unser Vorsitzender seit 12 Jahren schon ist ein Rechtsanwalt, der sich mit vielen dieser Themen beschäftigt und der wirklich im Ehrenamt viele, viele juristische Fragen für uns, für Reha Kind von den Eltern beantwortet. Das heißt, ich probiere ihnen erstmal auf gesetzlicher Ebene Sicherheit zu geben. Und wenn die Punkte ganz gruselig sind, habe ich inzwischen über fast 25 Jahre Reha-Kind-Arbeit auch persönliche Ansprechpartner und Partnerinnen in den Krankenkassen. Da gehe ich auch ganz direkt drauf zu. Oder ich mache wirklich mit meinen Kolleginnen ein Posting in Social Media, wenn wir überhaupt keine Ansprache bei den Kassen kriegen. Und ich schreibe das an Politiker und Politikerinnen, die ich inzwischen über meine Arbeit kennengelernt habe und sage, sie wollen immer Beispiele. Hier ist ein besonders krasses zum Beispiel.
Wie ist die Resonanz dann?
Ich glaube, wenn man so konkret wird, ist die Resonanz zunächst mal gut von den Politikern und Politikerinnen.
Weil Unwissen einfach häufig.
Genau. Die denken ja einfach, es ist gesetzlich geregelt, es ist eine kleine Gruppe und bei uns bekommt jeder die Gesundheitsleistungen, die man benötigt. Also wird alles gut sein. Aber dass das eben leider nicht so ist im Einzelfall und dass das sehr von den Krankenkassen auch individuell gehandhabt wird. Es gibt auch welche, die manches sehr gut machen. Das ist wirklich menschenabhängig zum Teil, bei den Kostenträgern auch. Und die denken einfach, es ist gut. Und wenn sie dann von diesen Geschichten hören, von Kindern, die aufgrund ihres Behinderungsbildes ganz klar eine schwere Hüftoperation in einem bestimmten Alter haben und dann 6 Monate auf die stabilisierenden Orthesen warten müssen, da ist der Erfolg dieser Hüftoperation weg. Die Kinder liegen 6 Wochen hinterher im Gipsbett. Das sind wirklich gruselige Zeiten für alle Beteiligten. Und dann kann nichts gemacht werden, weil die Hilfsmittel nicht genehmigt werden. So einen Fall hatte ich neulich und da habe ich wirklich ganz laut getrommelt, bin auch direkt auf die Kasse zugegangen und zwar auf den Leiter der Hilfsmittelabteilung und habe gesagt, ich bin auch bereit, zum Vorstand zu gehen. So geht das nicht.
Ich wollte mich einmal einschalten. Wir haben ja im letzten Jahr so ein bisschen gefeiert, dass es wahrscheinlich scheint, dass die SPZs und die großen Zentren jetzt Verordnungen ausstellen können für Hilfsmittel, die nicht mehr vom MDK überprüft werden müssen oder dürfen. Ich glaube, das Verb suchst du jetzt gleich mal aus. Aber das ist natürlich auch wirklich etwas, was genau in die richtige Richtung mal gegangen ist. Das haben wir ja nicht so häufig. Aber zu sagen, da gibt es Leute, die haben eine Kompetenz genau für den Bereich und der ist wirklich klein. Aber die müssen dann nicht von einer Feldwald- und Wiesenkontrollinstanz, die sich um Hörgeräte und alles Mögliche kümmert, auch noch einschalten. Ja, und das fand ich seit langer Zeit wirklich einen großen Erfolg, oder?
Ja, der Erfolg hat lange gedauert. Wir haben 3 Jahre gekämpft mit einer Petition zunächst mit 58.000 Stimmen gegen die Bürokratie bei den Krankenkassen und haben das dann auch dem Petitionsausschuss übergeben. Darüber kam Corona, darüber kam eine Wahl und es hat lange gedauert. Aber inzwischen durch steten Tropfen, der wirklich den Stein höhlt. Und ich meine, ich gebe gern die Nervensäge, weil es ist ja nicht für mich. Ich bin nicht betroffen, ich kann einfach für andere sprechen. Haben wir es geschafft, dass das jetzt einen Eingang gefunden hat in eine Gesetzesvorlage. Nun laufen die ganzen Gesetzgebungsverfahren auch lange und kompliziert, aber es ist immerhin in der Gesetzesvorlage, im Referentenentwurf und eigentlich unstrittig, dass es so ist, wenn Leute mit großer Kompetenz aus verschiedenen Berufen sich um Kinderversorgung kümmern, dann nicht irgendein Arzt, Ärztin des medizinischen Dienstes, der vielleicht für Endokrinologie zuständig ist, einen Rollstuhl besorgen soll. Mhm.
Also da seid ihr die Stimme, da merkt man dann auch, es tut sich etwas. Daher sicherlich auch ganz wichtig, dass ihr mit den Eltern in Kontakt seid. Also man kann sich bei euch melden, wenn es irgendwo einen Missstand gibt, damit ihr auch die Informationen habt und die Missstände dann weitergeben könnt.
Genau, und wir wollen eben auch nicht nur meckern, wir wollen wirklich loben. Wir sind glücklich, dass das endlich aufgenommen wurde. Und wenn das gut geht, dann haben wir einen großen Schritt gemacht, zumindest für die Kinder, die schon mal von Spezialisten versorgt sind. Und dann geht's halt weiter. Und unsere Petition hatte noch ganz andere Anliegen, die auch dem Bundestag dringlich empfohlen wurden in Richtung Transparenz der Krankenkassen und all so etwas. Aber wir sind ja erstmal mit einem kleinen Sieg zufrieden und dann geht's weiter.
Ja, immer weiter.
Die konkrete Unterstützung wollen wir auch nochmal so ansprechen. Also es ist nicht nur, und das ist ja schon viel, die Stimme, sondern auch eben, dass ihr ganz konkret unterstützt. Jetzt hat Andrea schon einmal vorhin in den Raum das Wort Reha-Fachberater geschmissen. Lasst uns doch mal darüber sprechen, wer sind die Reha-Fachberater, was steckt dahinter?
Also das sind die Reha-Kind-Fachberater, um es genau zu machen.
Selbstverständlich.
Genau. Und die Reha-Kind-Fachberater und Fachberaterinnen sind Menschen aus der Hilfsmittelversorgung, zunehmend auch Therapeuten und Therapeutinnen oder auch immer mehr Ärzte und Ärztinnen, die sich mit Hilfsmittelversorgung beschäftigen, weil das findet in ihrem Studium nämlich nicht statt. Das sind Leute, die sich 4 Tage mindestens schon mal intensiv mit den Besonderheiten der Kinderversorgung beschäftigt haben. Weil Kinder, gerade auch in der Hilfsmittelversorgung, sind keine geschrumpften Erwachsenen, sondern die brauchen halt Entwicklungsplatz, die brauchen Baukastensysteme, die brauchen kreative individuelle Lösungen und die brauchen auch eine inklusive Handhabbarkeit, sag ich mal. Vielleicht auch in Regelschulen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass...
Auf jeden Fall in Regelschulen und die brauchen auch Stühle, die im Kindergarten unter den Kindergartentisch passen, was immer noch nicht so einfach ist. Ne?
Und jetzt muss ich mal als Mädchen aus dem Ruhrpott sagen, und die nicht so behindert aussehen.
Ach ja.
Das finde ich auch total wichtig. Das ist ja kein Luxus, denn wir wollen ja nicht den Kindern zusätzliche Hürden zumuten mit den Hilfsmitteln. Ja, und diese Reha-Kind-Fachberater haben sich 4 Tage damit beschäftigt, mit technischen Themen, mit medizinischen Themen, mit psychologischen Themen, mit inzwischen sogar internationalen Rechts- und Gesetzgebungsthemen, weil es läuft ja auch manches im europäischen Kontext. Und die sind jetzt etwas fitter in Sachen Kinderversorgung. Und das haben wir den Kostenträgern, den Krankenkassen auch vorgestellt. Und es gibt wirklich, jetzt ist gerade die 2. große bundesweit tätige Krankenkasse in der Pipeline, die das dann in ihren Verträgen für die Versorgung auch festschreiben wollen, dass die Versorger von Kindern mit Behinderung diese Sonderqualifikation haben sollen. Und wir haben so ungefähr, ich weiß nicht, zwischen 900 und 1100 Reha-Kind-Fachberater. Die Branche ist klein und mehr sind es auch in der Tat nicht, die mit Kindern arbeiten. Und die müssen einmal im Jahr ihre Sachen auffrischen mit anderen, mit nochmal einem Eintagesseminar. Und die treffen sich und sind auch in einem Netzwerk verbunden. Auch das finde ich halt wichtig.
Und finden kann man sie bei euch über eure Webseite. Also da geht man drauf und hat wirklich so ein Suchfeld. Da kann man das dann eintragen letztlich und anklicken, dass man jemanden sucht. Das heißt, da finde ich dann in meiner Umgebung ja eben dann ausgebildete, von euch zertifizierte Reha-Kind-Fachberater. Und die dann eben doch ein bisschen mehr Ahnung haben als andere.
Das sage ich den Eltern immer, wenn die bei uns anrufen und sagen, wo soll ich hingehen? Da ich ja immer sehr neutral mit meinen ganzen Mitgliedern, wir haben inzwischen 190 Mitglieder im Verein, ganz viele Selbsthilfegruppen übrigens auch, die unentgeltlich bei uns im Verein dabei sind, weil ich das total wichtig finde für meine Neutralität. Den sage ich einfach, schaut bei uns auf der Website entweder in die Umkreissuche, Postleitzahl, nehmt einen kleinen Weg in Kauf oder auch sogar einen etwas größeren, um zu einer Spezialistin oder einem Spezialisten zu kommen. Denn das Sanitätshaus im Ort, was vielleicht die Stützstrümpfe in der Auslage hat, ist eben kein Kinderversorger. Nichts gegen die, die braucht man auch, aber an anderer Stelle vielleicht.
Genauso suchen und finden kann man bei euch Therapeuten, Ärzte, alle möglichen Unterstützung, die man sich denken kann über diese Suche. Also wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll, ich suche jetzt einen bestimmten Therapeuten, einen bestimmten Arzt, findet man auch die bei euch? Da habt ihr eine Datenbank?
Wir haben eine Datenbank, also wenn Sie direkt mit uns sprechen sowieso, dann erledigen wir das auch. Wenn wir es nicht wissen, sind auch manchmal andere schlauer. Zum Beispiel hat das Kindernetzwerk auch eine fantastische Datenbank zu diesen Themen. Dann vernetze ich da einfach in eine andere Richtung, weil wir können nicht alles wissen. Oder man findet eben zum Beispiel die Liste der sozialpädiatrischen Zentren oder der Kinderreha-Kliniken bei uns auf der Website.
Also ihr seid da auf jeden Fall erstmal für Eltern, die erst Informationen suchen oder vielleicht auch weiterführende Informationen suchen, eine der richtigen Adressen, um sich da zu informieren. Auf jeden Fall auch, was die Hilfsmittel angeht. Also da legt ihr auch wirklich Wert drauf. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Takte zu sagen. Spannende Geschichte.
Also das Thema Hilfsmittel ist ja ein riesig breites Thema und das ist eigentlich eben der Gründungsgrund für Reha-Kind. Aber inzwischen sind wir weiter aufgestellt, weil ein gutes Hilfsmittel einen guten Therapeut, Therapeutin braucht, eine gute Anwendung in der pädagogischen Praxis oder im Alltag. Aber Hilfsmittel sind natürlich echt eine Grundlage für Teilhabe. Für dabei sein im Alltag. Und das ist für Kinder, gerade auch in Gruppen Gleichaltriger, besonders wichtig. Wird auch vom Gesetz übrigens unter diesem Vers auch geschützt, Gruppen Gleichaltriger. Und ermöglicht eben, dass die Kinder mit Behinderungen so viel wie möglich mit Kindern ohne Behinderung in ganz normalen Alltagsumfeldern zusammen sind. Und dafür sind hochindividuelle Hilfsmittel notwendig. Und dafür setzt sich der Verein ein, dass es wirklich die Qualität der Hilfsmittel, die Qualität der Teilhabe des Alltages bestimmt. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Familien, für die Geschwister. Und dass natürlich ein früh gut versorgtes Kind mit Hilfsmitteln am Ende ein selbstständigerer Erwachsener wird. Und ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Zwar ja, wird immer nur, ne? Ja, es wird immer nur in Budgets von 4 Jahren gedacht, aber am Ende ist der Sieg da, wenn wirklich ein 18-Jähriger oder auch ein 24-Jähriger weniger Pflege braucht und vielleicht im ersten Arbeitsmarkt oder auch in einer Partnerschaft lebt oder all solche Dinge, auch mit schweren Einschränkungen. Die Zeit wird digitaler. Es kann ganz viel mit tollen Hilfsmitteln inzwischen, können die jungen Menschen am Arbeitsmarkt teilhaben und wir suchen Fachkräfte.
Ich bin ja schon auch lange bei Reha Kind dabei und weil du jetzt Teilhabe immer wieder genannt hast, ich glaube, ich mache das 17, 18 Jahre und wir haben immer schon da gesagt, es reicht nicht, wenn wir ein Hilfsmittel angucken, dass es auf die körperlichen Belange nur antwortet, sondern wir müssen immer sicherstellen, dass das dem Kind einen Nutzen bringt im Alltag, dass es damit auf Augenhöhe mit den anderen reden kann, selber essen kann oder selber entscheiden kann, wo es mal sich versteckt vor irgendwelchen doofen Erwachsenen. Und da bin ich so ein bisschen auch mit Stolz drauf, Christiana, dass wir da schon so lange ziehen, dass es darum geht, dass die Kinder ins Leben kommen. Und diese Balance, die Hilfsmittelversorgung ja auch so schwierig macht, ne? Es muss im Alltag passen und dann ist es vielleicht nicht so exakt für alles das, was im Körper nicht so ganz gerade ist. Und das müssen wir ja immer neu entscheiden. Das ist eben bei der Ausbildung der Reha-Kind-Fachberater auch so wichtig, dafür zu öffnen, dass sie nicht nur medizinisch und orthopädisch gucken, sondern ins richtige Leben. Und das ist doch, so wie ich das verstehe, wirklich ein Herzstück von Reha-Kind, ne? Diese Inklusion.
Ja, und vor allen Dingen die gelebte Inklusion. Ich meine, wir haben auf Inklusionsmessen mit Pädagogen Hilfsmittel, ganz kleine Rollis oder so etwas präsentiert, da waren die Lehrer und Lehrerinnen waren total erstaunt. Ja, ich sag, wann fängt ein Kind an zu laufen? Doch spätestens mit 1,5. Also, wenn die Mobilität beginnt, kann auch so ein Mini-Rolli schon dem Kind die Welt öffnen. Und nur darum, das ist unsere Aufgabe für unsere Kinder, Zukunft zu machen. Mhm. In jeder Hinsicht. Und ob mit oder ohne Behinderung ist eigentlich völlig egal. Und eben, ja, Andrea und ich haben das Thema Teilhabe sehr weit nach vorne getrommelt, auch mit Fachlichkeit, mit der ICF und all diesen mhm. Dingen. Da sind wir nie, wir sind einfach nicht abgewichen von unserem mhm. Pfad. Und inzwischen sind wir mehr erfolgreich als früher. Mhm. Obwohl man leider sagen muss, ist immer noch bei vielen Krankenkassen das Thema Teilhabe als Grund für eine Hilfsmittelversorgung nicht angekommen. Und so schließt sich der Kreis, da müssen die Eltern bei uns anrufen und sagen, ja, das geht nicht. Warum wird mir das abgelehnt? Teilhabe wäre mhm. nicht der Job der Krankenkassen zu bezahlen. Ich sage ganz falsch. Und dann kommen eben unsere Argumente. Mhm.
Teilhabe hat ja eben, wie ich finde, in meinem Blick auch viel mit Selbstbestimmung eben zu tun. Habt ihr ja mhm. eben auch gesagt, also dass ich in meinen Schranken halt eben, die mir vielleicht gegeben worden sind, trotzdem möglichst selbstbestimmt sein kann. Und Christiana, ich habe da von dir gehört, deshalb ist es dir auch so wichtig, gerade auch mit den jungen Erwachsenen mit Behinderung mal zu sprechen. Was wollt ihr überhaupt? Was habt ihr denn überhaupt für Wünsche und wie können wir euch dabei unterstützen? Erzähl mal, was meinst du damit, mit diesen Gesprächen?
Ich finde, wenn man als Eltern von Kindern manchmal Menschen trifft, fremde Menschen, und die fragen die Kinder was, ist man als Mutter oft geneigt zu antworten für das Kind. Und das ist beim Kindern und Jugendlichen mit Behinderung noch viel mehr und schlimmer so. Mhm. Und dabei können viele von denen vielleicht auf eine Art und Weise, die sich nicht im ersten Moment erschließt, aber die können sehr wohl Wohlbehagen oder Missstimmung oder auch eben wirklich Missfallen äußern, selbst wenn sie sich nicht mit Worten artikulieren können. Und ich glaube, wir müssen, das lernen auch unsere Fachberater, viel mehr auch auf die Signale und die Äußerungen der jungen Menschen und der Kinder achten. Es geht eben nicht nur darum, ob sich, ich weiß nicht, ein Arm 2 Grad mehr heben lässt, was orthopädisch sehr vorteilhaft wäre, sondern vielleicht auch, ob dann der Arm, wenn er sich nicht 2 Grad mehr hebt, aber trotzdem noch die Gabel führen kann oder so etwas. Das ist einfach wichtig. Mhm. Und das äußern junge Menschen. Wir haben aber bei einem Kongress von uns 2-mal haben wir schon junge Menschen auf der Bühne gehabt. Mhm. Und die haben wirklich so wunderbar geantwortet, dass sie eigentlich das wollen, was wir alle wollen. Ein nettes, normales Leben mit einer Partnerin, das waren damals 2 Jungs, deswegen also mit einer Partnerin, mhm. mit Autofahren, das fanden die total wichtig, und mhm. einem Job im ersten Arbeitsmarkt. Ja, das wollen wir alle irgendwie. Und deswegen, das genau. muss man auch mal klar machen, mhm. dass Inklusion einfach ein sperriges Wort ist für eine, in Anführungsstrichen, Normalität, die wir alle wollen. Wir alle wollen irgendwie inklusiv leben.
Ihr arbeitet dran mit dem, was er tut, mit ganz konkreten Hilfen und damit, dass ihr euch einsetzt, zuhört und dann eben auch tut. Christiana, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist, dass du uns Reha-Kind vorgestellt hast, was ihr macht. Und für alle, die sich interessieren, die sollten unbedingt mal auf eure Webseite gucken. Natürlich, verlinke ich in den Shownotes. Und damit können wir nur noch sagen, danke nochmal, dass du da gewesen bist. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ja, wenn irgendeine Frage nochmal aufgetaucht ist, dann meldet euch natürlich auch gerne bei uns. Wir reichen das dann weiter. Und außerdem sind wir natürlich total heiß auf eure Themenvorschläge. Mhm. Also was möchtet ihr noch in diesem Podcast hören? Was haben wir noch nicht thematisiert? podcast@schuchmann.de ist die Adresse, an die ihr das alles schicken könnt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, bis dann.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.